Deutschlandfunk. Das Feature.
A big issue for NATO enlargement was always that while it created a lot of security and stability for the countries that joined NATO,
ein großes Problem bei der NATO-Erweiterung war immer, dass sie zwar ein hohes Maß an Sicherheit und Stabilität für die der NATO beigetretenen Länder geschaffen, nicht aber die Unsicherheiten der Länder zwischen der NATO und Russland beseitigt hat. Und wir sehen, wie unsicher diese Länder sind. Es ist auch so, dass weder der Westen noch Russland jemals wirklich einen Platz für Russland in der europäischen Sicherheit gefunden haben.
An Silvester 1999 erklärt der russische Präsident Boris Jelzin überraschend seinen Rücktritt und entschuldigt sich bei seinen Mitbürgern. Anschließend spricht Premierminister Wladimir Putin, der die Amtsgeschäfte des Präsidenten übernimmt. Als eine seiner ersten außenpolitischen Handlungen beendet er die seit März 1999 andauernde Funkstille mit der NATO. Während des Kosovo-Kriegs hatte die NATO gegen den ausdrücklichen Widerstand Russlands und ohne UN-Mandat Belgrad bombardiert. Putin lädt den NATO-Generalsekretär ein und bietet eine Zusammenarbeit mit dem westlichen Militärbündnis an. Wenig später fragt ein BBC-Moderator Putin, ob ein russischer NATO-Beitritt möglich sei.
Ich wüsste nicht, warum nicht. Ich würde eine solche Möglichkeit nicht ausschließen, aber ich wiederhole, wenn und sobald die Ansichten Russlands als gleichberechtigter Partner berücksichtigt werden.
Von Kooperation zum Krieg. Russland und der Westen während Bush und Putin. Feature von Andreas von Westphalen.
Die Jelzin-Jahre waren für viele Russen ein Jahrzehnt der Erniedrigung. Die Bilanz ernüchternd. Die Inflation liegt 1999 bei 72%. Jeder achte Erwachsene ist arbeitslos und 43% der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Ein weiteres Problem: der Staat und seine Institutionen sind schwach. Auftragsmorde und Mafiagruppen sowie Erpressung von Schutzgeld gehören zum russischen Alltag.
Es herrschte der Eindruck, dass das Land von sogenannten Oligarchen regiert wurde, einer Gruppe sehr reicher Geschäftsleute, die durch ihre Nähe zur sogenannten Jelzin-Familie reich geworden waren. Und so war das Leben in den Augen vieler Russen düster, das Leben schlecht, und sie suchten nach Veränderung.
Sergei Ratschenko, Professor an der Johns Hopkins School of Advanced International Studies in Washington, D.C.
Государственный флаг Российской Федерации и штандарт президента Российской Федерации.
Am 26. März 2000 wird der 47-jährige Putin zum Präsidenten gewählt.
His focus was rebuilding the Russian state and rebuilding Russia's role in the world as a great power. And he succeeded in doing both of those things.
Er konzentrierte sich auf den Wiederaufbau des russischen Staates und die Wiederherstellung der Rolle Russlands in der Welt als Großmacht. Und beides gelang ihm.
James Goldgeier, Professor für internationale Beziehungen an der American University in Washington, D.C. Putin erklärt den Oligarchen, er zweifle nicht die Rechtmäßigkeit ihres Reichtums an, wenn sie sich im Gegenzug aus der Politik heraushalten würden. Zwei versuchen es dennoch. Boris Berezovsky, der Putin geholfen hat, an die Macht zu kommen, und Wladimir Gusinski. Beide sehen sich bald darauf vor die Wahl gestellt, einen Prozess zu riskieren oder ihre Medienimperien an den Staat zu verkaufen und ins Exil zu gehen.
Ladies and Gentlemen, the President of the United States, George W. Bush.
In den USA wird nach einer dramatischen Präsidentschaftswahl, die letztlich ein Urteil des obersten Gerichtshofs entscheidet, George W. Bush am 20. Januar 2001 neuer Präsident. In den ersten 6 Monaten seiner Amtszeit scheint es, als habe die Beziehung zu Russland nur eine zweitrangige Bedeutung. Nach dem ersten Treffen beider Präsidenten spricht Bush aber von einem großen Moment. Angesprochen von einer Journalistin auf die Möglichkeit eines russischen NATO-Beitritts, antwortet Bush, warum nicht? Auch wenn er noch nicht über die Nuancen nachgedacht habe. Nach den Anschlägen des 11. September 2001 ist Putin der erste Staatsmann, der das Weiße Haus anruft. In seiner öffentlichen Stellungnahme erklärt er,
Russland weiß aus erster Hand, was Terrorismus ist. Ich wende mich im Namen Russlands an das Volk der USA und möchte sagen, dass wir mit ihnen sind, dass wir ihren Schmerz voll und ganz teilen und miterleben.
Tatsächlich erlebt Russland seit dem Herbst 1999 seinen eigenen Krieg gegen den Terror. Tschetschenische Freischärler haben die russische Republik Dagestan angegriffen, um einen islamischen Staat zu gründen. Wenig später erschüttern mehrere Bombenanschläge russische Städte und fordern 367 Menschenleben. Die Regierung macht tschetschenische Separatisten für die Taten verantwortlich, wobei es auch Hinweise auf eine mögliche Verstrickung des russischen Geheimdienstes FSB gibt. Die russische Armee vertreibt die tschetschenischen Kämpfer aus Dagestan und dringt in die benachbarte Teilrepublik ein. Der zweite Tschetschenienkrieg beginnt, der 50.000 bis 80.000 Menschenleben fordern wird. Putin will die staatliche Einheit der multiethnischen russischen Föderation erhalten. Der Krieg gilt als äußerst brutal und der Westen kritisiert Russland hierfür teilweise sehr deutlich.
Die Russen haben schnell reagiert und gesagt, dass die Menschen im Nahen Osten Terroristen sind, ebenso wie die Tschetschenen. Also kämpfen wir hier auf der gleichen Seite.
Putin ist enttäuscht, dass der Westen den Krieg in Tschetschenien bisher als Menschenrechtsfrage und nicht als einen Fall von internationalem Terrorismus betrachtet. Jetzt verspricht er den USA im gemeinsamen Krieg gegen den Terror eine aktive Kooperation. Putin gewährt den USA Überflugrechte, damit sie Militärbasen unterhalten können, teilt Geheimdienstinformationen und erhebt keine Einwände gegen US-Stützpunkte in ehemaligen sowjetischen Republiken, also in unmittelbarer Nähe zu Russland, gegen den expliziten Widerstand seiner Mitarbeiter, die befürchten, dass die USA die Militärbasen dauerhaft nutzen könnten. Erstmalig in der Geschichte der NATO wurde der Bündnisfall ausgerufen. Am 7. Oktober 2001 beginnt mit der Operation Enduring Freedom der Afghanistan-Krieg.
On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
Auf meinen Befehl hin hat das Militär der USA mit Angriffen auf Ausbildungslager von Al-Qaeda und militärische Einrichtungen der Taliban in Afghanistan begonnen.
Wenige Wochen nach Kriegsbeginn wird die Hauptstadt Kabul erobert. In Guantanamo, dem US-Militärstützpunkt auf Kuba, halten die USA sogenannte gesetzlose Kombattanten ohne rechtlichen Schutz gefangen. Die Verhörmethoden gleichen Folter, wie das Internationale Rote Kreuz feststellt.
Wir leben weiterhin im alten Wertesystem. Wir sprechen von einer Partnerschaft. Nur in Wirklichkeit haben wir immer noch nicht gelernt, einander zu vertrauen.
Am 25. September 2001 hält Putin eine Rede im Deutschen Bundestag.
Heute müssen wir fest und endgültig erklären: Der Kalte Krieg ist vorbei.
Zum ersten Mal in der Geschichte spricht hier ein russischer Präsident.
Ich bin überzeugt, wir schlagen heute eine neue Seite in der Geschichte unserer bilateralen Beziehungen auf. Und wir leisten damit unseren gemeinsamen Beitrag zum Aufbau des Europäischen Hauses.
In den Wochen nach den Anschlägen bringt Putin wiederholt das Thema eines möglichen NATO-Beitritts Russlands auf den Tisch.
Russia's membership in NATO was discussed on and off for about 10 years between 1991 and 2001.
Die NATO-Mitgliedschaft Russlands wurde zwischen 1991 und 2001 immer wieder diskutiert.
I think Russia had a serious interest in joining NATO.
Ich glaube, dass Russland ein ernsthaftes Interesse an einem NATO-Beitritt hatte.
Ein prominenter Fürsprecher ist damals auch James Baker, der ehemalige US-Außenminister, der die Verhandlungen über die deutsche Wiedervereinigung geführt hat. In einem Artikel betont er:
Eine traurige Lektion des 20. Jahrhunderts lautet, es ist gefährlicher, sich zu weigern, Bündnisse mit besiegten Gegnern einzugehen, als solche Bündnisse zu schließen. Wenn wir Russland weiterhin wie einen potenziellen Gegner behandeln, könnten wir es dazu ermutigen, unser Feind zu werden. Also genau das, was wir fürchten.
This is a new day in the long history of Russian-American relations.
Das ist ein neuer Tag in der langen Geschichte der russisch-amerikanischen Beziehungen.
Zwischen Juni und November 2001 treffen sich die beiden Präsidenten viermal. Am 13. November im Weißen Haus.
We're transforming our relationship from one of hostility and suspicion.
Wir sind dabei, unsere Beziehungen von Feindseligkeit und Misstrauen in eine auf Zusammenarbeit und Vertrauen basierende Beziehung umzuwandeln, die die Chancen für Frieden und Fortschritt für unsere Bürger und für die Menschen in der ganzen Welt verbessern wird.
Im Mai 2002 folgt in Rom ein nächster Meilenstein der Kooperation, die Gründung des NATO-Russland-Rats. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es:
Die NATO-Mitgliedstaaten und Russland werden in Bereichen von gemeinsamem Interesse als gleichberechtigte Partner zusammenarbeiten. Der NATO-Russland-Rat wird einen Mechanismus für Konsultationen, Konsensbildung, Zusammenarbeit, gemeinsame Entscheidungen und gemeinsames Handeln bieten.
Im November 2002 treffen sich die NATO-Länder, um nach dem Beitritt Polens, Tschechiens und Ungarns im Jahr 1999 über eine zweite Erweiterungsrunde zu beraten.
NATO enlargement was always an issue that was irritating to the Russians.
Die NATO-Osterweiterung war immer ein Thema, das die Russen verärgerte. Der sogenannte Big Bang, der 2004 zur Aufnahme von Slowenien, der Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland und Litauen in die NATO führte, war für die Russen schwieriger, wegen der drei baltischen Länder, die Republiken der Sowjetunion gewesen waren, auch wenn deren Zugehörigkeit zur Sowjetunion vom Westen nie anerkannt worden war.
Putin protestiert nicht und nennt die Erweiterung keine Tragödie für Russland. Obwohl die NATO damit eine rote Linie überschreitet, die Jelzins Außenminister Jewgeni Primakow noch 1997 und dessen Stellvertreter Jewgeni Gusarow 1999 explizit gezogen haben.
They had a suspicion that NATO was directed against Russia. They would not have minded NATO enlargement if it actually included Russia.
Die Russen haben den Verdacht, dass die NATO gegen Russland gerichtet war. Sie hätten nichts gegen eine NATO-Erweiterung gehabt, wenn sie Russland tatsächlich hätte einschließen können.
Der BBC-Journalist und Kreml-Kenner Angus Roxburgh kommentiert:
Die Fähigkeit der Russen und Amerikaner aneinander vorbeizureden war erstaunlich. Die Russen konnten nicht verstehen, warum ihr eigenes Verhalten im eigenen Land dazu führte, dass ihre Nachbarn sie weiterhin fürchteten. Die Amerikaner und ihre Verbündeten konnten nicht sehen, dass die Russen verärgert waren, weil sie in die Rolle des potenziellen Aggressors gedrängt wurden. Die beiden Gipfeltreffen der NATO im Jahr 2002 wurden als Ende des Kalten Krieges gepriesen. In Wirklichkeit trugen sie dazu bei, seine Glut anzufachen und einen neuen Krieg zu beginnen. Von Moskau aus gesehen wurde der alte eiserne Vorhang, der mitten durch Europa verlief, durch einen neuen ersetzt, der viel näher an der Heimat lag.
Ein Beispiel, das im Ausland für Verstörung sorgt, ereignet sich Ende Oktober 2002. In Moskau stürmen bewaffnete Tschetschenen eine Vorstellung des Musicals Nordost und nehmen mehr als 800 Personen als Geiseln. Die Geiselnehmer fordern die sofortige Beendigung des Tschetschenienkrieges und die vollständige Unabhängigkeit des Landes von Russland. Nach 2,5 Tagen wird ein Betäubungsgas ins Theater gepumpt, bevor russische Sicherheitskräfte es stürmen. Alle Geiselnehmer werden erschossen. Es sterben aber auch mehr als 130 Geiseln. Fast alle durch das Gas, dessen Zusammensetzung unbekannt ist, sodass auch die vor dem Theater wartenden Notärzte hilflos sind. US-Präsident Bush macht die Tschetschenen für den Tod der Geiseln verantwortlich, erklärt 3 tschetschenische Gruppen zu terroristischen Organisationen und friert deren Vermögenswerte in den USA ein. Zugleich wird Russland im Westen vor allem für den Gaseinsatz heftig kritisiert. Auch die andauernden Menschenrechtsverletzungen im Tschetschenienkrieg sorgen im Westen für Empörung. Zum Jahreswechsel 2002-2003 beherrscht jedoch ein anderer Krieg die Gemüter. Weltweit demonstrieren Millionen Menschen gegen den drohenden Irakkrieg.
Year after year, Saddam Hussein has gone to elaborate lengths.
Jahr für Jahr hat Saddam Hussein aufwendige Anstrengungen unternommen, enorme Summen ausgegeben und große Risiken auf sich genommen, um Massenvernichtungswaffen zu bauen und zu behalten.
Auch der britische Premierminister Tony Blair warnt. Angeblich könne der Irak innerhalb von nur 45 Minuten Massenvernichtungswaffen einsetzen. Bush und Blair suchen Verbündete für einen Krieg. Russland opponiert gemeinsam mit Frankreich und Deutschland. Putin, Präsident Jacques Chirac und Bundeskanzler Gerhard Schröder erklären im Februar:
Es gibt immer noch eine Alternative zum Krieg. Die Anwendung von Gewalt kann nur als letztes Mittel in Betracht gezogen werden. Russland, Deutschland und Frankreich sind entschlossen, alles zu tun, um den Irak friedlich zu entwaffnen.
Am 20. März 2003 beginnt die Operation Iraqi Freedom. Zum zweiten Mal kann Russland trotz seines Vetorechts im UN-Sicherheitsrat einen Krieg nicht verhindern.
Innerhalb von 4 Jahren, der Kosovo-Krieg 1999, der Irak-Krieg 2003. Im ersten Fall war es die NATO, die von den USA angeführt wurde. Und 2003 waren es die USA, die den Krieg anführten. Beide Kriege wurden ohne Zustimmung des UN-Sicherheitsrates geführt. Und ich denke, das hat den Russen sehr deutlich gemacht, dass ihre Position in der Weltpolitik von den USA als schwach angesehen wurde.
Nach der Kapitulation des Irak werden keine Massenvernichtungswaffen gefunden. Bis zum Ende der Besetzung des Iraks im Jahr 2011 sterben zwischen 115 und 600.000 Menschen. Informationen und Fotos aus dem Gefängnis Abu Ghraib in Bagdad beweisen Folter, Missbrauch, Erniedrigungen und Vergewaltigungen. Nach dem Ende des Krieges ist Bush bemüht, die Beziehungen zu Russland, das sich seiner Kriegskoalition verweigert hat, zu verbessern. Aber das Verhältnis entspannt sich nicht. Ein Hauptgrund: Seit dem Jahr 2003 offenbart sich mehr und mehr eine grundlegend unterschiedliche Auffassung der Außenpolitik. Angela Stent, US-Expertin für Außenpolitik und Professorin an der Universität Georgetown, schreibt:
Moskau bestand auf dem Grundsatz der Souveränität und der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder. Während Washington den Einsatz militärischer Gewalt rechtfertigte, um ein Regime zu stürzen, das es als Bedrohung für die weltweite Sicherheit ansah. Es war Washington, nicht Moskau, das die Welt nach seinem Bild umgestalten wollte.
The survival of liberty in our land.
Das Überleben der Freiheit in unserem Land hängt zunehmend vom Erfolg der Freiheit in anderen Ländern ab. Die beste Hoffnung für den Frieden in unserer Welt ist die Ausbreitung der Freiheit in der ganzen Welt.
The best hope for peace in our world is the expansion of freedom in all the world.
Die sogenannte Freedom Agenda, die zunehmend die Außenpolitik der USA bestimmt, beschreibt Bush nach seiner Wiederwahl 2004.
So it is the policy of the United States.
Es ist die Politik der USA, das Wachstum demokratischer Bewegungen und Institutionen in jeder Nation und Kultur anzustreben und zu unterstützen, mit dem letztendlichen Ziel, die Tyrannei in unserer Welt zu beenden.
Die Freedom Agenda führt in den Jahren 2003 und 2004 erstmals zu massiven Spannungen zwischen den USA und Russland. Im Mittelpunkt die Rolle Washingtons bei den sogenannten Farbrevolutionen in Russlands postsowjetischen Nachbarländern, in Russlands sogenanntem nahen Ausland.
In the near abroad, Russia expected to play the leading role.
Im nahen Ausland erwartete Russland, die führende Rolle zu spielen und war auch bereit, mehr zu tun, Wirtschaftsgüter, Energie und anderes bereitzustellen. Die Idee war, dass Russland zwar die Unabhängigkeit der Länder anerkannte, aber nicht in der gleichen Kategorie wie ein wirklich fremdes Land, weil die Menschen dort Russisch sprachen. Weil es tiefe historische Verbindungen gab, Verbindungen im Bildungsbereich, persönliche, familiäre Beziehungen und so weiter. Und sie waren auch durch wirtschaftliche Verbindungen eng mit Russland verbunden.
In Russlands nahem Ausland, in Georgien, wird am 2. November 2003 gewählt. Offiziell siegt Präsident Eduard Shevardnadze. Die Beobachter der OSZE urteilen jedoch, dass die Wahl nicht internationalen Standards entsprochen habe. 3 Wochen lang nehmen die Demonstrationen in der Hauptstadt Tiflis zu. Als Shevardnadze im Parlament die erste Sitzung eröffnen will, strömen Michail Saakashvili und weitere Oppositionsanhänger mit Rosen in den Saal und fordern den Rücktritt des Präsidenten. Dem russischen Außenminister, den Shevardnadze um Hilfe gebeten hat, gelingt es, Shevardnadze und Saakashvili zu einer Verhandlung unter 4 Augen zu bewegen. Am Ende tritt der Präsident zurück. Bei den Neuwahlen gewinnt Saakashvili deutlich. Eine der zentralen Kräfte hinter der sogenannten Rosenrevolution ist die Nichtregierungsorganisation KMARA. Diese NGO wird insbesondere von der Open Society des US-Milliardärs George Soros unterstützt. Die USA investiert laut einem BBC-Bericht insgesamt 2,4 Millionen US-Dollar in den georgischen Wahlkampf. 2 Jahre später besucht George Bush Georgien.
Ihr Mut inspiriert die demokratischen Reformer und sendet eine Botschaft, die in der ganzen Welt widerhallt. Freiheit wird die Zukunft jeder Nation und jedes Volkes auf der Erde sein.
Bei den sogenannten Farbrevolutionen, wo es Reformbewegungen in den Ländern gab, die einen Regierungswechsel anstrebten, konnte Putin einfach nicht glauben, dass diese Bewegungen wirklich hausgemacht waren.
Wladimir
Wladimirovich Putin.
Putin gewinnt am 14. März 2004 die Präsidentschaftswahl mit deutlichem Vorsprung. Als direkte Folge der Revolution in Georgien wird ein Gesetz zur Kontrolle von NGOs erlassen. Es verpflichtet alle NGOs, ihre Finanzierung offenzulegen und dass ihre Aktivitäten den nationalen Interessen Russlands entsprechen müssen. Putin will den westlichen Einfluss kontrollieren und eine Farbrevolution im eigenen Land verhindern. Aber auch der Terrorismus bleibt in Russland ein Problem. Im September bringen nordkaukasische Geiselnehmer in einer Schule in Beslan mehr als 1.100 Schüler, Lehrer und Eltern in ihre Gewalt. Sie fordern das sofortige Ende des Tschetschenienkrieges und den Rücktritt Putins. Am dritten Tag wird die Schule unter bisher nicht völlig geklärten Umständen durch russische Einsatzkräfte gestürmt. Dabei sterben nach offiziellen Angaben 334 Geiseln und 28 Geiselnehmer. Es ist der schwerste Terroranschlag seit dem 11. September weltweit. Und der sechste große Terroranschlag in Russland allein im Jahr 2004. Nach dem Ende der Geiselnahme wendet Putin sich an die Bürger.
Wir haben uns schwach gezeigt und die Schwachen werden besiegt. Einige würden uns gerne ein saftiges Stück vom Kuchen wegnehmen. Andere helfen ihnen dabei. Sie helfen mit der Begründung, dass Russland immer noch eine der größten Atommächte der Welt ist und als solche immer noch eine Bedrohung für sie darstellt. Und so folgerten sie, dass diese Bedrohung beseitigt werden sollte. Der Terrorismus ist natürlich nur ein Instrument, um diese Ziele zu erreichen.
Der nächste Konflikt rund um die Freedom Agenda im nahen Ausland Russlands zeigt sich im Spätherbst 2004. In der Ukraine steht eine umkämpfte Präsidentschaftswahl an. Die Kandidaten, Viktor Janukowitsch, der insbesondere auf gute Beziehungen zu Russland setzt, und Viktor Juschtschenko, der für eine Annäherung der Ukraine an den Westen mit dem Ziel einer NATO-Mitgliedschaft steht. Der Kreml schickt diesmal seine besten PR-Experten in die Ukraine, um für Janukowitsch zu werben, und bietet eine Reihe politischer und wirtschaftlicher Zugeständnisse an. Der Kontrahent Juschtschenko hat hingegen die offene Unterstützung vieler US-Politiker. Die US-Regierung investiert zudem seit 2002, laut verschiedenen Medienberichten, 65 Millionen Dollar in die Wahl in der Ukraine. Juschtschenko wird am 5. September Opfer einer ungeklärten Dioxinvergiftung und entgeht nur knapp dem Tod. Das Gift ist von besonderer Reinheit, die nur in wenigen Laboren aus der Sowjetära mit stark eingeschränktem Zugang hergestellt wird. Bereits am Wahltag gratuliert Putin Janukowitsch zum Sieg, noch bevor die offiziellen Ergebnisse bekannt gegeben werden. Zwei Tage später erklärt die Zentrale Wahlkommission dann tatsächlich dessen Sieg. Alle Wahltagsumfragen und parallelen Auszählungen der Stimmen durch NGOs deuten jedoch auf einen Sieg Juschtschenkos hin. 1 Million Menschen demonstrieren wenige Tage später auf dem Maidan. Die größte Demonstration, die Europa seit dem Fall des Kommunismus gesehen hat. Im ostukrainischen Donetsk demonstrieren hingegen 150.000 Menschen für Janukowitsch. Die EU und die USA erkennen die Wahl nicht an. Dann erklärt der oberste Gerichtshof der Ukraine die Wahl für null und nichtig. Im wiederholten Wahlgang gewinnt Juschtschenko deutlich.
Die sogenannte Orangene Revolution war wie das Zuschlagen einer Tür für die Bemühungen Russlands und des Westens, sich gegenseitig zu verstehen.
Angus Roxborough.
Es ist schwer vorstellbar, dass es ein Ereignis gibt, das auf so diametral entgegengesetzte Weise interpretiert werden könnte. Der Westen sah es als einen Triumph der Demokratie. In Russland wurde es im Wesentlichen als das Werk von US-Spezialoperationen angesehen.
Der Westen unterstützte Reformbewegungen. Aber das bedeutet nicht, dass der Westen diese Reformbewegungen erschaffen hat. In Ländern wie der Ukraine und Georgien gab es echte Bemühungen der Bevölkerung um demokratische Reformen. Und die USA unterstützten dort und anderswo, auch in Russland, demokratische Reformer. Putin sah dies als westliche Bemühungen, einen Regimewechsel in Ländern wie der Ukraine und Georgien herbeizuführen. Und er glaubte, dass der Westen daran interessiert war, einen Regimewechsel gegen ihn durchzuführen.
Die Frage der Menschenrechte bringt Russland im Frühsommer 2005 international weitere Kritik. Der reichste Mann Russlands, der 42-jährige Multimilliardär und Chef des Ölgiganten Yukos, Michail Chodorkowski, steht wegen Unterschlagung und Steuerhinterziehung, die angeblich einen Gesamtschaden in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar verursacht haben sollen, vor Gericht. Chodorkowski ist stark in der Politik engagiert und finanziert die Stiftung Offenes Russland, die gut die Hälfte aller russischen NGOs unterstützt, sowie mehrere Oppositionsparteien. Er wird zu 9 Jahren Haft verurteilt. In Russland löst dies kaum Proteste aus. Im Westen ist es ein Schock.
Ein Grund für das Selbstvertrauen Moskaus ist die deutlich verbesserte finanzielle Lage Russlands und die Konsolidierung der Macht in den Händen des herrschenden Kreises.
So der russische Außenpolitik-Experte Dmitri Trenin im Jahr 2006. Russland hat sich in eine boomende Marktwirtschaft verwandelt. Nicht zuletzt dank der steigenden Ölpreise wächst das Bruttoinlandsprodukt um 7% pro Jahr. Die Armutsquote sinkt massiv, während die Reallöhne stark ansteigen. Das Land kann in wenigen Jahren fast alle seine Schulden zurückzahlen und damit seine wirtschaftliche Abhängigkeit deutlich reduzieren. Am 7. Oktober 2006 wird die bekannte Menschenrechtsaktivistin und Journalistin Anna Politkovskaja ermordet, die insbesondere durch ihre Berichte über Kriegsverbrechen in Tschetschenien international bekannt geworden ist. Einen Monat später wird Alexander Litwinenko, Kritiker Putins und ehemaliger FSB-Mitarbeiter, der 3 Jahre zuvor als Informant zum britischen Geheimdienst MI6 übergelaufen ist, in London mit Polonium vergiftet. Er stirbt 3 Wochen später.
Both of those added to the sense that Russia was really becoming more of a rogue state, that it was really becoming a seriously authoritarian state.
Beide Morde verstärkten das Gefühl, dass sich Russland immer mehr zu einem Schurkenstaat und zu einem ernsthaft autoritären Staat entwickelte.
Heute steht die USA zum ersten Mal seit fast 50 Jahren kurz davor, die nukleare Vormachtstellung zu erlangen. Wahrscheinlich wird die USA bald in der Lage sein, die nuklearen Langstreckenarsenale Russlands oder Chinas mit einem Erstschlag zu vernichten.
So der Artikel »Der Aufstieg der nuklearen Vormachtstellung der USA« der Politikwissenschaftler Keir L. Lieber und Daryl G. Press, welcher im Frühjahr 2006 in dem renommierten Journal Foreign Affairs erscheint und in Moskau für große Unruhe sorgt.
Wenn die USA Russland oder China nuklear angreifen würden, bliebe dem Zielland nur ein winziges Arsenal übrig, wenn überhaupt. Zu diesem Zeitpunkt könnte sogar ein relativ bescheidenes oder ineffizientes Raketenabwehrsystem ausreichen, um vor einem Vergeltungsschlag zu schützen, da der zerstörte Feind nur noch über wenige Sprengköpfe und Täuschkörper verfügen würde.
5 Jahre zuvor, nur 3 Monate nach dem 11. September 2001, haben die USA den ABM-Vertrag gekündigt. Einen Eckpfeiler der nuklearen Abschreckung, der die Aufstellung von Abwehrsystemen gegen Atomraketen verboten hatte. Zum ersten Mal in der Geschichte waren die USA einseitig aus einem Vertrag zur Waffenkontrolle ausgestiegen.
Die Entscheidung, aus dem ABM-Vertrag auszusteigen, war meines Erachtens ein großer Fehler. Während es Zweifel gab, dass eine Raketenabwehr konstruiert werden könnte, die gegen ein Land wie Russland mit der Größe seines Atomwaffenarsenals funktionieren würde, konnten die Russen nicht sicher sein, ob die USA tatsächlich in der Lage sein würden, eine Raketenabwehr gegen sie zu entwickeln.
Ende Januar 2007 beginnen die konkreten Verhandlungen zu einer möglichen Stationierung der Raketenabwehr.
Das Radarsystem in Tschechien, die Abfangvorrichtungen in Polen und die Pläne für deren Stationierung haben in Moskau wirklich Alarm ausgelöst. Auch wenn die USA behaupteten, das System sei gegen Länder wie den Iran gerichtet, waren die Russen aufgrund der Standorte der Anlagen verärgert darüber, dass die USA tatsächlich ein System gegen sie bauten.
Нас также не могут не тревожить планы по развертыванию элементов системы противоракетной обороны в Европе.
Die Pläne, bestimmte Elemente des Raketenabwehrsystems auf Europa auszuweiten, können uns nur beunruhigen. Wer braucht schon den nächsten Schritt eines in diesem Fall unausweichlichen Wettrüstens?
Кому нужен очередной виток неизбежной в этом случае гонки вооружений?
Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2007 hält Putin eine Rede, in der er zuerst den USA ein Streben nach alleiniger Weltherrschaft sowie Doppelmoral vorwirft, bevor er den Plan des Raketenabwehrschirms und die NATO-Osterweiterung scharf kritisiert.
Und jetzt versuchen sie uns neue Trennlinien und Mauern aufzuerlegen. Diese Mauern mögen virtuell sein, aber sie sind dennoch trennend. Sie durchschneiden unseren Kontinent. Und ist es möglich, dass wir wieder viele Jahre und Jahrzehnte sowie mehrere Generationen von Politikern benötigen, um diese neuen Mauern abzubauen und zu beseitigen?
Im Westen stößt Putins Rede großteils auf Unverständnis und Ablehnung. Einige sprechen von der Rückkehr des Kalten Krieges. Im Sommer 2007 bietet Russland den USA eine sehr konkrete Kooperation zum Bau eines Raketenabwehrschirms an. Bush zeigt sich angetan und Putin erklärt Journalisten:
Wenn es nötig ist, sind wir bereit, nicht nur das Radar in Gebele, das wir von den Aserbaidschanern gemietet haben, in diese Arbeit einzubeziehen. Wenn nötig, sind wir bereit, es zu modernisieren. Und wenn das nicht ausreicht, wären wir bereit, auch ein neu gebautes Radar, ein Frühwarnsystem im Süden Russlands, in dieses System einzubeziehen.
Im September fliegt ein US-Expertenteam nach Gebele, um die Radarstation zu inspizieren, stufen sie jedoch als veraltet ein. Kurz danach machen Außenministerin Condoleezza Rice und Verteidigungsminister Robert Gates in direkten Verhandlungen einen Kooperationsvorschlag, wie sich der russische Außenminister Sergei Lavrov später in einem Interview erinnert.
Sie schlugen vor, dass die USA ihr Raketenabwehrsystem erst dann aktivieren würden, wenn wir gemeinsam mit ihnen festgestellt hätten, dass eine echte Bedrohung vorliegt.
Wie Gates später erklärt, beinhaltet das Angebot auch, dass Russland dort eine mehr oder minder ständige Präsenz wie Waffeninspektoren haben dürfe. Lavrov bittet, das Angebot zu Papier zu bringen. Da der Vorschlag aber nicht mit Washington abgesprochen ist, herrscht dort, wie Gates es ausdrückt, Bestürzung. Das schriftliche Angebot der USA schlägt dann anstatt einer ständigen russischen Präsenz vor, Botschaftsattachés könnten die tschechischen und polnischen Standorte gelegentlich besuchen. Die Einschätzung der Bedrohung durch den Iran oder andere Staaten solle einzig den USA vorbehalten bleiben. Russland lehnt ab.
Ich denke, dass die USA besonders in dieser Zeit wirklich darauf bedacht waren, in ihren Aktivitäten nicht eingeschränkt zu werden.
Im Sommer 2007 kristallisiert sich eine weitere Krise zwischen dem Westen und Russland heraus. Und zwar bei der Aktualisierung des Vertrags über konventionelle Streitkräfte in Europa, dem sogenannten KSE-Vertrag, der 1990 unterzeichnet worden ist.
Die Idee hinter dem KSE-Vertrag war eine großartige Idee. Es ging darum, die Menge an schweren Waffen in Europa zu reduzieren, was die Chancen auf einen bewaffneten Konflikt verringern würde. Das Problem war natürlich, dass sich der Warschauer Pakt auflöste und alle Länder des ehemaligen Warschauer Paktes, außer Russland, der NATO beitraten. Der KSE musste also angepasst werden.
1999 war ein neuer AKSE-Vertrag ausgearbeitet worden, der nun nationale Obergrenzen für verschiedene Waffenkategorien enthielt. Die baltischen Staaten und Slowenien hatten aber den Vorgängervertrag nicht unterschrieben. Daher entstanden mit Aufnahme dieser Staaten in die NATO an Russlands Grenzen potenzielle Stationierungsräume der Allianz, die keinen rechtsgültigen Rüstungskontrollregeln unterliegen. Anders als Russland, Belarus, Kasachstan und die Ukraine hatte zudem kein NATO-Staat den angepassten AKSE-Vertrag ratifiziert. Nachträglich hatte man entschieden, dies erst zu tun, wenn Russland aus Georgien und Moldawien seine Truppen abgezogen hätte. Oberst AD Wolfgang Richter von der Stiftung Wissenschaft und Politik kommentiert:
In der NATO bestand kein Konsens darüber, ob die Abzugsverpflichtungen auch für russische Peacekeeper in den Konfliktgebieten wie der georgischen Teilrepublik Abchasien und Transnistrien galten, da sie über Mandate der UN und der OSZE verfügten. Auch als Russland 2002 zunächst alle KSE-relevanten Waffensysteme aus Transnistrien und 2007 alle Stationierungstruppen aus Georgien abgezogen hatte, änderte sich die amerikanische Haltung zum AKSE nicht. Deutschland teilte diese Auffassung zwar nicht, wollte aber die Bündnissolidarität nicht brechen.
Neue NATO-Mitglieder wie Slowenien und die baltischen Staaten haben trotz der mit der NATO getroffenen vorläufigen Vereinbarungen den KSE-Vertrag überhaupt nicht unterzeichnet. Dies schafft eine echte Bedrohung und eine unberechenbare Situation für Russland.
So Putin im Frühling 2007. In der Folge beraumt Russland eine Konferenz in Wien ein. Diese bleibt jedoch erfolglos und Russland steigt aus dem KSE-Vertrag aus. Als der Kosovo im Februar 2008 beschließt, seine Unabhängigkeit von Serbien zu erklären, wird dies unmittelbar von den USA und den meisten Ländern der EU anerkannt, ohne mit Russland Rücksprache zu halten. Heute erkennen 115 von 193 Mitgliedstaaten der UN den Kosovo an.
Dies war ein sehr bedeutsamer Moment. Die gesamten Aktivitäten vom Krieg 1999 bis zur Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo waren für die Russen ein Zeichen dafür, dass die USA sich nicht eingeschränkt fühlten und das Gefühl hatten, jede beliebige Politik verfolgen zu können, auch wenn die Russen dagegen waren.
April 2008.
This week our alliance must also decide how to respond.
In dieser Woche wird unser Bündnis auch entscheiden, wie es auf die Anfrage Georgiens und der Ukraine reagieren wird, am Membership Action Plan zur NATO-Mitgliedschaft teilzunehmen.
The Membership Action Plans gave those countries a set of tasks to fulfill in order to pursue NATO membership.
Im Membership Action Plan, MAP, wurde diesen Ländern eine Reihe von Anforderungen gestellt, die sie erfüllen mussten, um die NATO-Mitgliedschaft zu erlangen.
Heute wurde ich auf einer Pressekonferenz zu den Reaktionen Russlands befragt. Ich habe gesagt, dass ich meinem Freund Wladimir Putin immer erklärt habe, es sei in seinem Interesse, dass es an seiner Grenze Demokratien gibt und er keine Angst vor der NATO haben müsse. Er sollte die NATO begrüßen, weil die NATO eine Gruppe von Nationen ist, die sich dem Frieden verschrieben haben.
Noch nie sind die Staatschefs der NATO bei einem Gipfeltreffen so zerstritten. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Nicolas Sarkozy sind entschieden gegen die Aufnahme der Ukraine und Georgiens. Auch weil Georgien nicht frei von internen Konflikten ist, insbesondere im Hinblick auf die Teilrepubliken Abchasien und Südossetien. Der US-Botschafter in Moskau, William Burns, schreibt unmittelbar vor dem Gipfel eine Mail an die US-Außenministerin Rice.
Der Beitritt der Ukraine zur NATO ist für die russische Elite, nicht nur für Putin, die klarste aller roten Linien. In den mehr als 2,5 Jahren, in denen ich Gespräche mit den wichtigsten russischen Akteuren geführt habe, von Scharfmachern in den dunklen Winkeln des Kremls bis hin zu Putins schärfsten liberalen Kritikern, habe ich noch niemanden gefunden, der die Aufnahme der Ukraine in die NATO als etwas anderes betrachtet als eine direkte Herausforderung für die russischen Interessen.
In einer 11-stündigen Diskussion können sich die USA nicht durchsetzen und Merkel gelingt ein Kompromiss. Der NATO-Generalsekretär stellt den entscheidenden Satz des Gipfelkommuniqués den Journalisten vor.
Aber ich lasse mich gerne korrigieren, wenn der Satz "Wir haben heute vereinbart, dass diese Länder, also Ukraine und Georgien, Mitglieder der NATO werden", auch nur den Hauch eines Zweifels aufkommen lässt. Meiner Meinung nach nicht.
Georgien und die Ukraine sind über die Zusage erfreut, aber enttäuscht, dass ihre konkreten Beitrittspläne aufgeschoben wurden.
Das war ein großer Fehler. Es war wirklich die schlechteste aller Welten. Man hat einfach erklärt, dass sie der NATO beitreten werden. Georgien und die Ukraine waren in Wirklichkeit nicht auf dem Weg zur Mitgliedschaft und sie würden nicht unter Artikel 5 der NATO-Sicherheitsgarantie fallen. Und alles, was diese Erklärung bewirkte, war, Putin zu verärgern, dass die NATO nun in dieses Gebiet vordrang, das die Russen als Tabu für die NATO-Mitgliedschaft und für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union betrachteten.
US-Botschafter Burns in seiner Mail an Rice wenige Tage vor dem Gipfel.
Das Russland von heute wird reagieren. Die russisch-ukrainischen Beziehungen werden tief einfrieren. Das wird einen fruchtbaren Boden für russische Einmischungen auf der Krim und in der Ostukraine schaffen. Was Georgien betrifft, so würde die Kombination aus der Unabhängigkeit des Kosovo und einem Angebot im Rahmen des MAP wahrscheinlich zur Anerkennung der georgischen Teilrepublik Abchasien führen. Die Aussichten auf einen anschließenden russisch-georgischen bewaffneten Konflikt wären hoch.
Nur 4 Monate später wird dies Wirklichkeit. Ein kurzer Rückblick. Anfang der 90er Jahre haben die georgischen Teilrepubliken, Abchasien und Südossetien sich unabhängig erklärt, was jeweils zu Bürgerkriegen führte. Im Zuge der Friedensverträge wurden dort jeweils Friedenstruppen stationiert. Im Falle von Südossetien sind dies Russen, Georgier und Südosseten. Der georgische Präsident Saakaschwili formuliert nach seiner Wahl wiederholt sein Ziel, die beiden Teilrepubliken wieder einzugliedern. Dies hätte auch einen Haupteinwand gegen eine NATO-Mitgliedschaft beseitigt. In der UN scheitert er aber mit einem entsprechenden Stufenplan. Vor dem Kriegsausbruch herrscht eine lange Zeit zunehmender Spannungen, Provokationen und Zwischenfälle. Mitte Juli 2008 führt Georgien eine Militärübung durch, die von den USA begleitet wird. Zur gleichen Zeit trainieren russische Truppen an der georgischen Grenze. Condoleezza Rice vor Ort in Tiflis warnt Saakaschwili:
Herr Präsident, was auch immer Sie tun, lassen Sie sich nicht von den Russen provozieren. Niemand wird Ihnen zu Hilfe kommen und Sie werden verlieren.
Öffentlich äußert sich Rice vor ihrer Abreise in einem etwas anderen Ton.
Wir nehmen unsere Verpflichtung, unseren Verbündeten bei der Selbstverteidigung zu helfen, sehr, sehr ernst. Und niemand sollte darüber im Unklaren sein.
Der Georgienkrieg ist für die Beziehungen von großer Bedeutung. Zum Teil deshalb, weil wir immer noch nicht genau wissen, wie sehr der georgische Präsident von den USA ermutigt wurde, einen Konflikt mit Russland anzuzetteln. Saakaschwili schien zu glauben, dass die USA Georgien im Falle eines Krieges mit Russland aktiv unterstützen würden. Das war eindeutig nicht der Fall. Die Ursprünge des Krieges sind im Hinblick auf die Rolle Georgiens unklar.
The origins of the war are murky in terms of the role of Georgia.
In der Nacht zum 8. August 2008 beginnt ein massiver georgischer Artillerieangriff auf die südossetische Hauptstadt Tsinvali, die anschließend großteils von Georgiern besetzt wird. Dabei werden auch russische Friedenssoldaten getötet. Die später vom Europarat eingesetzte Fact-Finding-Mission kommt zu dem Schluss:
Die Anwendung von Gewalt durch Georgien gegen die russischen Friedenstruppen war völkerrechtswidrig.
Russische Truppen vertreiben die georgische Armee und marschieren am folgenden Tag in Georgien ein. Die Kämpfe weiten sich schnell auf andere Teile des Landes aus. Die Fact-Finding-Mission urteilt:
Diese ausgedehnten russischen Militäraktionen, die bis nach Georgien reichten, wurden unter Verletzung des Völkerrechts durchgeführt.
Noch während des Krieges wird Bush deutlich:
Russia has invaded a sovereign neighboring state.
Russland ist in einen souveränen Nachbarstaat einmarschiert und bedroht eine demokratische, vom Volk gewählte Regierung. Ein solches Vorgehen ist im 21. Jahrhundert inakzeptabel.
Die US-Regierung zieht vorübergehend sogar ein militärisches Eingreifen in Betracht, verzichtet aber darauf aus Sorge vor der Reaktion Moskaus. Der Krieg endet am 5. Tag. 850 Menschen verlieren ihr Leben, rund 190.000 müssen fliehen. Es gelingt dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, einen Frieden auszuhandeln. Russland zieht alle Truppen aus den Pufferzonen um Südossetien und Abchasien ab, errichtet in beiden Teilrepubliken Militärbasen und übt fortan eine direkte Kontrolle über die separatistischen Regionen aus, wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte feststellt. Russland erkennt die Unabhängigkeit von Abchasien und Südossetien an. Dabei wird ausdrücklich die Parallele zur Unabhängigkeit des Kosovos betont. Nur 4 Länder folgen weltweit dieser Entscheidung.
From the Russian standpoint, I think they were saying with that war with Georgia that there were red lines.
Aus russischer Sicht wurde mit dem Krieg gegen Georgien deutlich gemacht, dass es rote Linien gibt, die der Westen nicht überschreiten und dass Georgien nicht in Richtung NATO-Mitgliedschaft gehen sollte. Ich denke, der Westen und die USA hatten das Gefühl, dass Russland bereit war, sich in diesen Nachbarländern brutal zu verhalten. Das hatte zweifellos enorme Auswirkungen auf die Beziehungen, die sich in den Monaten nach dem Krieg mit Georgien, als die Bush-Regierung ihre Amtszeit beendete, auf einem extremen Tiefpunkt befanden.
Die US-Regierung verhängte Sanktionen gegen Russland und unternahm zudem einen beispiellosen Schritt in der postsowjetischen Ära. Sie brach alle offiziellen Kontakte zu Russland oberhalb der Ebene eines stellvertretenden Staatssekretärs ab. Auch die Zusammenarbeit mit Russland im Rahmen des NATO-Russland-Rates wurde auf Eis gelegt. Der Krieg und der Bericht der Fact-Finding-Mission änderten nichts an den Plänen der NATO, wie Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen auf einer Pressekonferenz betont.
Well, the bottom line is that the report will not have any impact.
Unterm Strich wird der Bericht keinen Einfluss auf die bereits in der NATO getroffenen Entscheidungen haben. Ich möchte Sie an unsere Entscheidung auf dem NATO-Gipfel in Bukarest 2008 erinnern, wonach Georgien und die Ukraine Mitglieder der NATO werden. Natürlich unter der Voraussetzung, dass sie die erforderlichen Kriterien erfüllen.
Der US-Botschafter Burns schreibt zu dieser Zeit einmal mehr prophetische Worte.
Russland räumt der Ausweitung seines Einflusses und der Vertiefung seiner Integration mit den Nachbarstaaten absolute Priorität ein. Als Teil einer selbstbewussten Politik zur Bekämpfung des Heranschleichens des Westens an seine Grenzen. Russland ist gegen jede weitere Erweiterung der NATO. Der Krieg in Georgien signalisierte die Bereitschaft Moskaus zur Erreichung dieses Ziels, Material und Männer einzusetzen, selbst um den Preis der internationalen Verachtung.
Von Kooperation zum Krieg. Russland und der Westen während Bush und Putin. Feature von Andreas von Westphalen. Mit Professor James Goldgeier und Professor Sergei Ratschenko. Wissenschaftliche Beratung Dr. Christian Nünnlist. Es sprachen Sigrid Burgholder, Michael Stange, Gerd Daassen, Tom Jakobs, Steffen Räuber, Jean-Paul Beck, Nina Lentföhr und Jodokus Krämer. Ton und Technik Gunther Rose und Katrin Fidora. Regie Fabian von Freyer. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.